Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo und herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Kennt ihr Rauni Ahammer? Viele von euch werden das tun. Rauni ist eine der besten Anwältinnen für knifflige Leveraged Finance Lösungen und meine erste Ansprechpartnerin, wenn ich verstehen will, was es mit einem neuen exotischen Finanzierungsinstrument auf sich hat, das uns gerade häufiger begegnet. Rauni kann das in aller Regel erstklassig einordnen und erklären und deswegen habe ich sie auch wieder zu unserem Podcast eingeladen, um uns das sogenannte Holdco-Pick praxisnah einzuordnen. Über dieses Finanzierungsinstrument wird in der Private Equity Szene gerade recht häufig gesprochen und auch für Debt Funds hat es an Attraktivität gewonnen. Vor allem, weil der Dealflow bei klassischen Akquisitionsfinanzierungen im Moment ja nach wie vor eher dünn ist. Rauni wird uns heute dazu briefen und meine Liste an Fragen dazu ist lang. Hallo Rauni und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo Michael, vielen Dank, dass ich mit dabei sein kann. Ich freue mich, ein weiteres Instrument mit dir gemeinsam demystifizieren zu können.
Schauen wir erst einmal kurz zurück. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir beide hier über Super-Senior-Finanzierung gesprochen und diskutiert, ob das ein Weg sein könnte, über den Banken sich in Debt-Fund-Finanzierung hineinbewegen könnten. Bevor wir mit den Holdcos starten, Rauni, vielleicht ein kurzes Resümee unseres Podcasts aus dem letzten September. Ist es zu einer nennenswerten Anzahl an Transaktionen gekommen, in denen Banken in einer Super-Senior-Rolle dazugeholt worden sind?
Ja, danke. Also absolut würde ich sagen, das Thema bleibt relevant und gerade in allen Strukturen, wo operative Finanzierungen weiter benötigt werden, ist die Kombination aus Debt Funds im Term-Loan-Bereich und einer Bank als Super-Senior-Provider für den RCF mittlerweile nach wie vor gefragt. Und die Strukturen bewegen sich, da hatten wir auch ein bisschen dazu gesprochen, in die Richtung, dass häufig die Super-Senior-Banken nicht nur den RCF machen wollen, sondern auch einen Teil des Term-Loans auf Super-Senior-Basis anstreben und die Dokumentation in diese Richtung flexibilisiert wird.
Danke für das Update. Jetzt wollen wir heute mal über Holdco-Pick sprechen. Natürlich bitte ich dich als erstes, uns mal zu erläutern, was genau sich dahinter eigentlich verbirgt.
Ja, das mache ich gerne. Und ebenso wie das Super-Senior-Thema ist es letztlich eine Betrachtung der Finanzierung aus einer strukturellen Perspektive. Und vielleicht erstmal vorab, wofür steht PIC? PIC steht für Payment in Kind. Es geht also um die Kapitalisierung von Zinsen. Anders als beim klassischen Finanzierungsbild oder Loanbild wird nicht regelmäßig aus Cash Zinsen bezahlt, sondern Zinsen werden kapitalisiert und am Ende der Laufzeit gemeinsam mit der Rückzahlung bezahlt. Und während der Laufzeit erfolgen nur wenige und oft auch freiwillige Zinszahlungen.
Thema Holdco, was hat das damit auf sich? PIC haben wir jetzt verstanden.
Genau, also das ist sozusagen, es wird häufig in einem Atemzug genannt. Es gibt jetzt rechtlich keinen zwingenden Zusammenhang, aber es ergibt sich so ein Stück weit aus der Struktur der Zusammenhang. Es geht, die Adressaten solcher Finanzierung sind Unternehmen, die einen geringeren oder unregelmäßigen Cashflow haben, sodass eine klassische permanente Zinszahlung eher problematisch ist. Und das sind eben gerade Holding-Companies aller Regel, die Cashzulauf nur durch Ausschüttungen aus operativen Gesellschaften haben, die, wenn die operativen Gesellschaften ihrerseits finanziert sind, sehr stark reglementiert sind und ohnehin Dividenden natürlich vom Erfolg des Unternehmens abhängig sind und deshalb nicht ganz so planbar von der Cashflow-Perspektive.
Was sind denn im Moment so klassische Anlässe, in denen die Bitte um Holdco-Pick bei dir auf dem Schreibtisch landet?
Also Holdco-Picks sind in der Regel anlassbezogen. Der Zusammenhang können Akquisitionen oder IPOs sein, das ist so das Häufigste. Es ist ganz klar, es muss einen Plan geben, wie soll denn die Finanzierung am Ende zurückbezahlt werden, weil es klingt natürlich im ersten Moment gut, keine laufenden Zahlungen und Nominalrückzahlung auch erst am Ende. Aber am Ende muss das Geld natürlich für beides da sein. Das heißt, es muss einen Plan geben, wo soll das Cash zum Schluss herkommen, um die Finanzierung zurückzuführen. Das kann im Zusammenhang mit einem IPO sein oder das kann in Akquisitionskontexten sein, wo eine bestehende Beteiligung aufgestockt werden soll, idealerweise zu einer 100%-Beteiligung aufgestockt werden soll und dann die Strategie aus der Finanzierung raus gewissermaßen der Exit ist.
Der Trend zu Holdco-Pick ergibt sich ja, glaube ich, auch im Moment ein bisschen aus den Herausforderungen, denen Private Equity begegnet. Man die mangelnde Finanzierungsfähigkeit aus dem eigenen Fonds heraus, zum Beispiel, weil man lange keine Distributions mehr gezeigt hat oder weil der Fonds sich dem Laufzeitnähe ändert und die Funds einigermaßen erschöpft sind. Gleichzeitig die längeren Haltedauern durch die Schwierigkeiten im Exit-Markt. Das sind im Moment die Trigger, die dieses Instrument im Moment ein bisschen stärker in den Mittelpunkt drücken, richtig?
Ja, das sind Elemente, wobei man es jetzt auch kein klassisches Vorfinanzierungsinstrument ist, sondern die Finanzierung findet entweder auf Ebene einer Familienholding zum Beispiel statt oder findet auf den sozusagen Holding-Ebenen einer Akquisitionsstruktur statt im Zusammenhang mit nochmal neu benötigtem Geld, das dann aber hier genau als Holdco-Pick auf Debt-Ebene kommt und eben nicht aus dem Equity.
Teilst du unseren Eindruck, dass diese Holdco-Pick-Finanzierung im Moment häufiger zumindest als Option in Erwägung gezogen werden, als es in der Vergangenheit der Fall war?
Es mag in Perspektive, du hattest es ja eingangs auch schon angesprochen, etwas mehr in den Vordergrund gerückt sein, weil auf der Neufinanzierungs-Akquisitionsebene etwas weniger Dealflow ist, weil die M&A-Aktivität eben schwächer ist und das Overall-Zinsumfeld und den Markt im Blick genommen, ist natürlich das Thema Holdco-Finanzierung auch aus der Ebene des Kreditgebers insofern interessant, dass es ein risikoreicheres und damit in der Rendite höheres Instrument ist, was natürlich für bestimmte Fonds genau im Schwerpunkt ihrer Strategie liegt.
Die Quelle dieser Holdco-Picks sind wahrscheinlich ausschließlich Debt Funds oder andere Player bieten sowas nicht an.
Also im Schwerpunkt sind das vor allem die Debt Funds, die das eben je nach ihrer Größe im Large Cap oder Mid Cap Markt anbieten.
Wie ist im Moment das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei Holdco-Picks? Ist genügend Geld verfügbar, theoretisch, um die Nachfrage nach diesen Instrumenten im Moment zu decken?
Ja, das schon. Ich glaube, die Fragestellung ist mehr, eignet sich das, wo sich ein Unternehmen oder ein Sponsor eine Holdingfinanzierung vorstellt, eignet sich das wirklich für so eine Finanzierung? Weil wie schon angesprochen, ist es natürlich auch ein gewisses Risiko dahinter, wenn man keinerlei laufende Zahlung hat und sich als Kreditgeber darauf verlässt, dass das Geld am Ende da ist, um die komplette Finanzierung zurückzuführen, sodass sich da zum einen ein größerer Schwerpunkt auch auf Enforcement-Szenarien liegt aus Perspektive der Holdco-Finanzierungsgeber und auf der anderen Seite natürlich schon sehr genau auch auf den Finanzierungsplan geschaut wird. Also im Prinzip die Frage, kann die Strategie aufgehen und glaubt der Kreditgeber daran, dass er am Ende sein Geld auch wieder sieht?
Also eindeutig so, dass das Finanzierungsrisiko für die Debt Funds, die das zur Verfügung stellen, höher ist als bei normalen Finanzierungen. Ist das Interesse der Debt Funds im Moment an diesem Instrument trotzdem so groß, weil es eine alternative Dealflow-Quelle darstellt in Zeiten schwacher M&A-Märkte?
Also es ist sicher eine Dealflow-Quelle, die im Moment besteht, aber es ist auch von der Risikobewertung kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, die Holdco-Finanzierung kann man alternativ zu einer Akquisitionsfinanzierung auf operativer Ebene machen, sondern es ist schon eine speziellere Struktur, bei der man deutlich weiter von den Cashflows entfernt ist. Und insofern muss natürlich jeder Debtfonds auch für sich beurteilen, hat er dafür das entsprechende Profil und wie kann für ihn die schlüssige Verteilung zwischen verschiedenen Finanzierungsinstrumenten sein. Also ich denke, es ist nicht eins zu eins austauschbar.
Das Risiko muss sich natürlich auch niederschlagen. Welche Beobachtungen machst du denn, was die Renditeerwartungen der Debt Funds an Holdco-Pick angeht? Sind die wesentlich höher als bei klassischen Debt Fund-Finanzierungen im PE-Bereich?
Ja, also das höhere Risiko schlägt sich ganz eindeutig in einer deutlich höheren Bepreisung dieser Instrumente auch nieder.
Kannst du es in irgendeiner Form beziffern, zumindest näherungsweise, damit wir ein Gefühl bekommen, worüber wir hier sprechen?
Es hängt am Ende natürlich vom konkreten Risikoprofil und der Strategie ab, aber für eine Holdco-Pick-Finanzierung findet man sich schon in der Regel im deutlich zweistelligen Bereich, was die Marge angeht.
Das klingt aber für mich so, wenn ich mich jetzt in die Perspektive der Kreditnehmer reinversetze, dass man sowas eigentlich nur dann macht, wenn man irgendwie eine einmalige Gelegenheit hat, die Anteile aufzustocken oder wenn man wirklich ja, einen Finanzierungsengpass hat oder wirklich Druck hat. Ist das korrekt?
Also es muss, das mit der einmaligen Gelegenheit, das spielt sicher eine große Rolle, der Finanzierungsdruck und welche Alternativen gibt es sonst, hängt natürlich von der Strukturierung des jeweiligen Fonds ab, aber oft ist einfach so eine einmalige Gelegenheit wahrzunehmen mit Eigenkapital oder wenn es bestehende Eigentümer oder Familienholdings sind, auch einfach nicht da.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es denn bei dem genauen Design eines Holdco-Picks? Das ist ja so ein bisschen dein Spezialgebiet. Ja, was kann man da alles machen?
Genau, also vielleicht einmal zu der Frage, gibt es jetzt irgendeine bestimmte Voraussetzung an der Holding? Dann ist die Antwort da rechtlich im Grundsatz nicht. Es ist allerdings so, ich hatte das ja schon erwähnt, dass das Thema Vollstreckung und Enforcement-Szenarien etwas ist, wo die Kreditgeber einen Schwerpunkt entsprechend auch drauf legen bei so einer Finanzierung, sodass anders als im klassischen Akquisitionsmarkt hier häufiger auch die Frage aufkommt, ob man die Holdingstrukturen mit Luxemburger Gesellschaften aufsetzt, weil hier aus Kreditgebersicht die Vollstreckung deutlich leichter und vor allem schneller ist als in Deutschland, weil es da die Möglichkeit der Aneignung von Gesellschaften gibt, die es so eins zu eins im deutschen Markt nicht gibt.
Ich würde jetzt vielleicht sogar einen Schritt weitergehen. Ich bin jetzt kein juristischer Insider, aber es gibt auch in Deutschland ein Zinseszinsverbot. Ist ein Holdco-Pick überhaupt mit geltendem deutschen Recht vereinbar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Michael. Also es gibt natürlich Strukturierungswege, das zu machen, sonst würden wir das so in Deutschland nicht sehen und nicht beraten. Grundsätzlich gilt das Zinseszinsverbot vor allem für deutschrechtliche Finanzierungen. Da ist es so, das Zinseszinsverbot in 289 BGB sagt grundsätzlich, du darfst nicht im Vorhinein vereinbaren, dass du deine Zinsen kapitalisierst. Also du kannst nicht heute ein Darlehen abschließen und sagen, es gibt keine laufenden Zinszahlungen, sondern am Ende eines bestimmten Zeitraums, eine Zinsperiode wird kapitalisiert und dann wird auf diese kapitalisierten Zinsen wieder Zinsen bezahlt. Was auch im deutschen Recht möglich ist, ist das am Ende der Laufzeit einer Zinsperiode zu vereinbaren. Also sozusagen, wenn die ersten 3 Monate zum Beispiel abgelaufen sind, dann am Ende eine Vereinbarung zu treffen, eine Mitteilung an den Kreditgeber und sagen, diese Zinsen sollen jetzt kapitalisiert werden. Insofern ist das technisch ein relativ schlanker Weg, das mit deutschem Recht konform zu machen, der auch in der Regel für beide Seiten funktioniert, weil der Kreditnehmer hat das letztlich in der Hand, diese Entscheidung zu treffen. Und für den Kreditgeber ist es zum einen nicht unbedingt nachteilig, wenn er zwischenzeitlich auch Cash-Zahlungen bekommt, weil das in der Regel ein gutes Zeichen ist, wenn das Cash auch irgendwo herkommen muss. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Moment, wenn die Zinsen dann nicht kapitalisiert werden, dann wird ja weniger bezahlt, weil das Nominal nicht ansteigt sozusagen. Das stimmt. Aber in der Regel kann der Kreditgeber natürlich auch davon ausgehen, wenn ein Kreditnehmer eine PIK-Finanzierung anfragt, dann ist es auch der klare Plan, die Zinsen zu kapitalisieren und es sich nicht dann am Ende der Zinsperiode regelmäßig anders zu überlegen und doch in Cash zu bezahlen. Also insofern ist da bedingt ein Hindernis. Man muss es natürlich richtig gestalten, aber das ist möglich. Die Alternative und gerade im Large-Cap-Bereich ja ohnehin sehr verbreitet, ist es entsprechend nach englischem Recht aufzusetzen. Da gibt es diese Beschränkung nicht und die gilt auch nicht nur deshalb, weil deutsche Gesellschaften betroffen sind, aber es sind beide Strukturierungen möglich.
Das heißt, man nennt es erstmal nicht PIK, sondern schaut sich nur tief in die Augen und nach wenigen Monaten schafft man dann praktisch Tatsachen und damit ist es dann rechtlich auch wieder sauber.
Ja, genau, also man würde schon im Vertrag im Prinzip diesen Mechanismus direkt anlegen und im Prinzip eine Klausel vorsehen, die sagt, am Ende der Zinsperiode kann der Kreditnehmer durch Mitteilung an den Kreditgeber entscheiden, ob er die Zinsen bezahlen oder kapitalisieren möchte.
Also ist es eigentlich kein großer Unterschied, was jetzt die Wirksamkeit angeht, ob ich das an meiner deutschen Gesellschaft mache oder nach luxemburgischem Recht oder nach englischem Recht, wie du es angesprochen hast. Jetzt weiß ich aber aus meiner Erfahrung, dass die Durchgriffsrechte für Gläubiger ja unterschiedlich ausgeprägt sind. Also speziell bei Gesellschaft nach Luxemburg oder britischem Recht haben die Gläubiger eine stärkere Position, glaube ich, als nach deutschem Recht. Stimmt das?
Ja, also vor allem in Luxemburg ist in der Vollstreckung und auch in Insolvenzszenarien die Rechte der Kreditgeber sehr weitgebend, sodass das Sinn ergeben kann von der Vollstreckungsperspektive. Es ist aber was wir uns im Einzelfall dann auch mit dem Kreditgeber oder auch dem Kreditnehmer anschauen. Und gerade aus Kreditgebersicht muss man sich auch überlegen, wie viel Zugriffsrechte möchte man und wo besteht, gerade wenn ein Hauptteil der Assets in Deutschland ist und es auch auf ein deutsches Insolvenzverfahren herauslaufen kann. Wo bestehen durch zu viele Zugriffsrechte gegebenenfalls auch Nachteile, dass man als gesellschaftsgleicher Gläubiger angesehen wird und somit in Deutschland in den Nachrang kommt. Also das ist am Ende eine Abwägung von vielen Einzelfaktoren, die wir uns in so einer Situation gemeinsam mit den Luxemburger Kollegen auch anschauen würden und dann die Vergleiche von bestimmten Enforcement-Szenarien ziehen würden. Also man macht in so einer Beratung tatsächlich auch Szenario-Beratung und geht mit dem Kreditgeber, wenn man kreditgeberseitig tätig ist, durch, welche Varianten gibt es, wenn diese Dinge sich anders entwickeln als erhofft, auf die Assets zuzugreifen.
Das ist also keine unwichtige Analyse, sich mit dem Ausfallszenario auseinanderzusetzen und daraus dann auch den idealen Rechtsstandort für diese Finanzierung bzw. die Gesellschaft herauszufinden, korrekt?
Ja, das ist absolut korrekt so. Und man muss sich eben ganz klar vor Augen halten, von den eigentlichen operativen Assets ist man einen deutlichen Schritt weg. Und die sind ihrerseits in der Regel auch Gegenstand einer Fremdfinanzierung und insofern in dieser gebunden. Also es kann sein, dass man auf das operative Unternehmen selbst noch Zugriff hat, weil das operative Unternehmen, also das in Obergesellschaft, seinerseits verpfändet ist auf die zugrunde liegenden Assets, Forderungen, Maschinen oder was auch immer, Grundstücke, was auch immer es dort geben mag, direkt hat man keinen Zugriff.
Hat sowas, ich denke jetzt gerade an das Beispiel Meierwerft, ist vielleicht ein anderer Kontext, aber man hat ja manchmal auch Nachteile, wenn man irgendwelche Hilfen in Anspruch nehmen will, von Unternehmen bis in Schwierigkeiten gerät, wenn der Eigentümer nicht in Deutschland sitzt. Spielt das hier eine Rolle oder ist es eher in Anführungszeichen Briefkastenfirma und auch im Insolvenzfall oder im Krisenfall hat man dann schon immer noch den Kern in Deutschland und würde sich da keine Nachteile ins Haus holen?
Also den operativen Kern würde man durch die Holdingstruktur nicht verlegen. Daran ändert man auch nichts. Die Holdinggesellschaften als solche sollten schon, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Luxemburg, so aufgesetzt werden, dass die Holdinggesellschaften selbst auch ihr Center of Main Interest in der jeweiligen Jurisdiktion, in unserem Beispiel Luxemburg, haben. Denn ansonsten würde man im Insolvenzrecht auch die Vorteile verlieren, dass da der reine Briefkasten nicht ausreichend ist. Aber insgesamt würde man die operative Gesellschaft nicht verlegen und was für bestimmte Subventionen oder sonstige Beihilfen dann genau der maßgebliche Punkt ist. Das kommt dann auf den Einzelfall an. Wichtig zu wissen ist, eine Holdco-Finanzierung ist sozusagen in ihrer Grundstruktur ein Debt-Instrument. Also es ändert sich durch das zusätzlich gegebene Geld auch nichts an der Eigentümerstruktur durch die Debt-Finanzierung selbst.
Schauen wir mal auf das gute Ende. In der Regel laufen solche Finanzierungen ja durch und werden dann regulär abgelöst. Jetzt ist es bei PIK-Finanzierung ja so, dass man eigentlich nicht weiß, wann die abgelöst werden. Das ist bei Holdco-PIK wahrscheinlich auch so. Die Rückzahlung kommt dann zustande, wenn der Exit gemacht wurde, sprich wenn IPO gemacht wurde oder wenn das Unternehmen verkauft wurde. Stimmt das?
Also in der Regel sind das schon bestimmte Anlässe, in denen die Rückführung der PIK-Finanzierung dann geplant ist. Das ändert aber nichts daran, dass eine PIK-Finanzierung ganz normal wie jeder Kredit eine Laufzeit hat und sich der Kreditnehmer überlegen muss, wie er seine Rückzahlung bis zu diesem Zeitpunkt umsetzen kann. Idealerweise, und so wird es in der Regel geplant sein, tritt der Anlass, um den es geht, vorher ein, sodass aus dessen Erlösen zurückbezahlt werden kann. Falls das nicht der Fall ist, müsste das Thema Refinanzierung hier angegangen werden, wie letztlich bei jeder anderen Finanzierung mit entfälliger Zahlung auch.
Das heißt, die Geber dieses Holdco-Picks, die Debt Funds, die schauen sich auch sehr genau an, wie könnte denn der Exit aussehen? Sprich, wenn die das Gefühl haben, die Bewertung, die beim Exit möglich ist, wird nicht reichen, um das Holdco-Pick zurückzuführen, wäre das eine sehr schlechte Nachricht für die.
Definitiv. Also man würde sich bei einer Holdco-Pick-Finanzierung genau anschauen, wo soll das Geld herkommen? Weil ich sage jetzt mal, bei einem Cashflow-Based Lending ist ein Teil der Strategie ja auch, dass sich eine Finanzierung, zumindest die Zinsen aus den Cashflows tragen können. Je nachdem, wie die Finanzierung aufgesetzt ist, kann der Plan sein, dass sich eine teilweise Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Cashflow des Unternehmens ergibt. Bei Private Equity Leverage Akquisitionsfinanzierung ist in der Regel die Strukturierung eher, dass man die Finanzierung refinanziert und oder im Rahmen eines Exit ablöst. Bei den PIK-Finanzierungen gibt es in diesem Sinne keinen regelmäßigen Cashflow, mit dem fix geplant werden kann. Idealerweise ist das Unternehmen, das unterhalb dieser Holdingstruktur sozusagen als operatives Unternehmen liegt, in der Lage, zu bestimmten Zeitpunkten vielleicht Dividenden auszuschütten. Aber in diesem Umfang, der so groß ist, dass die Holdingfinanzierung zurückbezahlt werden kann, ist in der Regel davon auszugehen, dass irgendein bestimmtes Ereignis wie ein Exit oder ein IPO oder Exit im Wege des IPOs stattfinden muss. Und das würde man sich als Kreditgeber sicher in der Strukturierung bereits anschauen. Was ist denn der Plan des finanzierenden Unternehmens, der vorgelegt wird, wie die Finanzierung irgendwann auch abgelöst werden soll?
Jetzt stelle ich mir die praktische Situation nicht ganz unkompliziert vor. Ich bin Gesellschafter eines Unternehmens, Private Equity oder nicht, und habe so eine Holdco-Pick-Finanzierung drüber gelegt. Jetzt ist ja die Frage, was ist das richtige Timing für den Exit? Wer sind die potenziellen Käufergruppen? Welchen Preis kann ich erreichen? Ja, oft auch eine sehr abwägende, die man im Vorfeld nicht ganz genau weiß und wo man vielleicht auch ad hoc mal eine Entscheidung treffen muss. Gehe ich jetzt in den Prozess oder gehe ich nicht in den Prozess? Jetzt habe ich da jemanden mit am Tisch sitzen, dessen Interesse extrem stark von der Gestaltung des Exits abhängt. Ist das nicht eine Einschränkung meiner Handlungsfähigkeit als Gesellschafter, selber wählen zu können, wann, wie und mit wem ich den Exit mache?
Also ich glaube, man muss da sozusagen zwischen der rein finanziellen Verpflichtung, die Holdco-Finanzierung zurückzubezahlen, für die es in der Regel auch einen entsprechend so strukturierten Change of Control geben wird, auf diese finanzielle Verpflichtung einerseits abzustellen und auf der anderen Seite tatsächliche Mitspracherechte, was die Gestaltung eines Exits angeht. Mitspracherechte in diese Richtung, auch inhaltlicher Natur oder da die zugrunde liegende kommerzielle Entscheidung des Verkäufers zu beeinflussen. Solche Mitspracherechte sind in der Regel nicht vorgesehen in Holdco-Finanzierung. Was natürlich sichergestellt werden muss, ist, dass es einen Plan gibt, wie im Zuge des Exits auch die Holdco-Finanzierung zurückgezahlt werden kann. Das heißt, ich kann nicht ohne weiteres, sage ich jetzt mal, jeden Deal machen, wenn er am Ende nicht reicht, die Finanzierung zurückzubezahlen.
Was passiert denn deiner Erfahrung nach im Vorfeld, wenn sich abzeichnet, dass der Exit nicht den Ertrag bringen wird, der nötig ist, um die Holdco-Finanzierung zurückzuführen?
Naja, das sind sozusagen kommerzielle Vorgespräche, an denen wir auch nicht zwingend immer beteiligt sind. Aber es muss Teil der Exit-Strategie sein, da eine Lösung zu finden. Und in der Regel sollte das ja auch nicht das einzige Element sein. Also der Exit sollte nicht so gestaltet sein, dass er gerade ausreicht, um die Debt-Finanzierung zurückzubezahlen, sondern natürlich insgesamt als Deal funktionieren. Wenn sich herausstellt, ist es, ich sag mal, der Exit nicht so möglich, dass die PIK-Finanzierung zurückbezahlt werden kann, ist die Frage, ob es eine alternative Refinanzierungsstrategie gibt oder ob es am Ende dann doch das Thema Enforcement, das wir besprochen haben, relevanter wird und die PIK-Finanzierunggeber sich überlegen, ob sie ihrerseits ins, sozusagen, wie es so schön heißt, ins Equity gehen, also sprich vollstrecken, und dann selbst Anteilseigner der Struktur werden. Das ist in den meisten Fällen nicht die Strategie. Also es wird nicht unbedingt eine Holdco-Finanzierung aufgenommen, um genau das zu machen. Es ist aber schon ein Downside-Case, der mit in die Betrachtung einbezogen wird, wenn ein Finanzierungsgeber sagt, dass er das grundsätzlich als Debt-Finanzierung strukturieren will. Wenn das aber sozusagen die Exit-Strategie nicht funktioniert, sich als Option offen hält, über dann in aller Regel den schnellsten Weg einer Aneignung nach Luxemburger Recht oder vergleichbaren Konstellationen, dann tatsächlich da eine Equity-Position daraus macht.
Das ist jetzt wahrscheinlich rechtlich kein einfaches Instrument, aber auch in der Komplexität beherrschbar. Ich finde es taktisch unglaublich komplex, diese Implikationen, die mit diesen Fragestellungen einhergehen, die wir hier diskutiert haben. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es in der Praxis nicht so häufig vorkommt. Im Moment kommt es ein bisschen häufiger vor als sonst. Wenn wir mal einen Ausblick wagen, glaubst du, dass in einer Normalisierung der M&A-Marktlage und der Konjunkturlage die Nachfrage nach diesem Instrument wieder ein bisschen zurückgehen wird von beiden Seiten, von Seiten der Debt Funds als auch von Seiten der Private Equities oder Unternehmen, die Finanzierungsnöte haben?
Ja, das ist durchaus möglich. Ich glaube, was man ganz klar festhalten muss für jeden Markt ist, dass das ein Instrument für Spezialisten ist. Ich glaube, das hat unsere Diskussion jetzt auch schon gezeigt. Alle Beteiligten, und da meine ich vor allem das Unternehmen und den Finanzierungsgeber, natürlich aber auch die Berater, die damit beteiligt sind, müssen ganz genau wissen, wie die Struktur funktioniert und ob sie in der konkreten Situation überhaupt Sinn ergibt oder ob es vielleicht einfach das falsche Instrument ist. Bei insgesamt entspannteren, vielleicht auch aktiveren Märkten kann es sein, dass die Nachfrage nach solchen Spezialinstrumenten wieder geringer wird. Ich denke aber genauso wenig, dass sie nicht verschwinden werden, weil Spezialkonstellationen gibt es letztlich in jedem Markt.
Gibt es eigentlich Debt Funds, die sich schon so ein bisschen auf dieses Instrument spezialisiert haben, beziehungsweise sowas recht gerne und auch regelmäßig machen?
Ja, also es gibt Debt Funds, die das schwerpunktmäßig machen oder Debt Funds, die sozusagen einen Teil ihrer Investmentstrategie darin haben, solche Finanzierungen zu machen. Wie gesagt, Stichwort Spezialisierung hier nochmal. Das ist in der Regel nichts, was man spontan mal entscheidet, dass man jetzt auch mal eine Holdco-Pick-Finanzierung machen möchte, sondern es ist in der Regel eine strategische Ausrichtung, die manchmal sich auf den ganzen Fund erstreckt, in den meisten Fällen aber sozusagen ein Investment-Bucket ist, das zur Verfügung steht und ein Stück weit natürlich auch opportunistisch getrieben ist.
Es ist eigentlich rechtlich möglich, beides zu machen. Ich bin in der Opco als Debt Fund, als Gläubiger investiert und weil es da ein bisschen eng wird, gebe ich dann noch einen Holdco-Pick, um mein erstes Investment zu schützen. Ist das drin, rechtlich?
Grundsätzlich ist das möglich, dass sozusagen, was man da ganz besonders sorgfältig im Auge behalten muss, ist, dass man auf jeden Fall verhindert, dass man an irgendeiner Stelle, und da ist sozusagen das Risiko in der Holdco-Struktur noch größer, in eine Equity-like Position gerät, weil das, wenn das an irgendeiner Stelle der Fall ist, bedeutet das den Nachrang für sämtliche Verbindlichkeiten, wenn es die gleiche kreditgebende Einheit ist. Also da wäre dann nochmal besonderes Augenmerk drauf zu legen.
Nochmal taktisch interessanter und komplexer. Ich bin begeistert. Zum Glück habe ich keine Finanzierungsnöte, dass ich das brauche, aber es macht Spaß, sich mal intellektuell damit auseinanderzusetzen. Ich bin mit meiner Frageliste tatsächlich weitgehend durch und du hast es geschafft, jede Frage tatsächlich auch zu beantworten. Trotzdem, weil ich mich da nicht so gut auskenne, nochmal die Frage, gibt es irgendwas Wichtiges, was wir ausgelassen haben in unserem Gespräch zu dem Thema?
Naja, es gibt natürlich immer viele Einzelfragen, die sich dann nur in der konkreten Situation und auf Basis der genauen Struktur stellen. Aber ich glaube, die Grundelemente, was PIC überhaupt bedeutet, warum es häufig in einem Atemzug mit Holdco genannt wird und warum es eine besondere Finanzierungssituation ist, ich glaube, die haben wir ganz gut abgehandelt.
Sehr gut. Dann, lieber Rauni, sage ich vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um uns durch eine der wenig beleuchteten Ecken des Leverage Finance Marktes zu führen. Es war wieder ein Vergnügen mit dir.
Sehr gut. Vielen Dank ebenfalls. Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Wir auch. Und nächsten Freitag ist Bastian wieder für euch da mit der letzten Podcast-Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Ich verdrücke mich jetzt schon mal in den Kurzurlaub und wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer und viele schöne Erlebnisse. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com